aus meiner Sicht verdammt nochmal eine Verpflichtung und eine Verantwortung gegenüber, alles Mögliche dafür zu tun, dass derjenige einfach sich da wohlfühlt. Ja? Und das ist das, was ich meinen Mitarbeitern eigentlich immer mitgebe und diesen einen Satz, versuch jeden Gast so zu behandeln, wie du gern selber behandelt werden möchtest.
Clubgeflüster, dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und heute darf ich dir wieder einen tollen Gast vorstellen. Und zwar Amad von der Fabrik Bayreuth, Clubbetreiber und Veranstalter. Grüß dich, Amad.
Hallo Patrick, freue mich sehr, dass ich da dabei sein darf.
Sehr gerne, ich bin froh, dass du dir die Zeit nimmst.
Kein Thema, sehr gerne.
Erzähl doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du in die Branche gerutscht bist, beziehungsweise wie du angefangen hast?
Das ist schon sehr lange her mittlerweile, muss ich sagen, mein Lieber.
Von wie vielen Jahren sprechen wir denn?
Ich habe mit der Gastronomie angefangen 1998.
Oh.
Das ist schon eine Zeit her, ja.
Über 20 Jahre,
auf jeden Fall, ja. Also, ich fange gleich mal so an. Ich habe eine Lehre gemacht. oder vielleicht noch was anderes. Also, ich bin ein Flüchtlingskind, wir sind aus dem Iran geflüchtet in meiner Familie.
Yeah.
Es war Ende der 80er, 87, 88. Und irgendwann sind wir in Bayreuth gelandet, lange Story. Und dann natürlich erstmal Deutsch lernen und alles, was dazugehört, erstmal integrieren und ankommen, sage ich jetzt mal. Was nicht so einfach war, denn wir schreiben ja auch von rechts nach links. Und ich musste in Deutschland auch erstmal mich umstellen, in der 5. Klasse eingeschult worden, auch von links nach rechts erstmal schreiben und so weiter. Und ging aber relativ zügig, Gott sei Dank. Und ich habe dann meine Schulabschlüsse gemacht und irgendwann dann auch eine Lehre angefangen als Versicherungskaufmann.
Oh.
Ja, der Perser, auch vom Basar sozusagen, hat dann Versicherung verkauft, so ungefähr.
Nicht schlecht.
Aber eigentlich eine ganz klassische Ausbildung gemacht. Und dann, hatte mein Vater eigentlich die Idee, einen Familienbetrieb zu gründen in der Gastronomie, obwohl wir völlig unerfahren waren. Mein Vater hat ein bisschen Leidenschaft für die Küche gehabt, meine Mama sowieso. Und das sollte irgendwie dann hier unser Mittelpunkt werden. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen zu verkaufen, aber halt an Speisen, weil ich habe von Kochen, ich sage nicht so viel Ahnung, ich gehe wahnsinnig gerne essen, aber kochen selber, privat aber jetzt nicht so gewerblich. Aber wir haben zusammengehalten, es war halt einfach ein Familienbetrieb und haben uns dann wirklich Stück für Stück da gebessert und von dem Produkt war ich immer überzeugt, weil das haben einfach meine Eltern gekocht und das war gut und mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft. Und ich habe mich da reingefuchst, muss ich ehrlich sagen, und habe dann irgendwann auch wirklich den Spaß dran gehabt, einfach.
Also es war so gesagt ein persisches Restaurant mit persischer Küche?
Ach Quatsch, also oder? Zum Restaurant waren wir ganz weit entfernt. Das war eigentlich ein Imbiss mit drei Städtischen, aber sehr hochwertig. Also wirklich sehr schön, auch vom Interieur und so weiter. Aber es war eigentlich ein Imbiss, ja. Und wir hatten, glaube ich, um 10 Uhr früh aufgemacht und haben auch um 19, 20 Uhr geschlossen. Also es war wirklich so Gehversuche, ja. Aber das war halt schon das, was wir eigentlich so ein bisschen wollten. Und Do It by Learning, würde ich mal sagen, war einfach ein Programm. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, wir haben da Pizza gemacht, wir haben Pasta gemacht, aber auch persische Spezialitäten, wobei man sagen muss, ein rein persisches Restaurant in Bayreuth zu dem Zeitpunkt jetzt mal vor 20 Jahren, war jetzt auch nicht unbedingt das, was worauf alle gewartet haben, ne? Das muss man auch sagen. Aber das war schon so eine kleine Lücke und wir haben es versucht und damals natürlich auch ohne Social Media, ohne alles, es war ja wirklich, ne, hier sind wir und kommt mal vorbei, so nach dem Motto. Es war sehr spannend, ja. Und dann haben wir gemerkt, okay, das mit den Pizza und so läuft ganz gut. Wir können hier eigentlich auch so einen Lieferservice mit anbieten. Und dann werde ich mein Leben nicht vergessen, dann haben wir einen Fiat Panda gehabt. Kennst du diese ganz alten Fiat Pandas?
Ja.
Also die eigentlich
klein, eckig.
Und eigentlich Aluminium, so, also gar nichts. Und der Rücksitz, der Vordersitz, Entschuldigung, der Fahrersitz, war hinten die Lehne war so gleich kaputt. Also die hat nicht mehr richtig gehalten. Da musste ich immer zwei leere Beckskissen reinstellen. dass die Lehne hält. Und es hat auch keine anderen Kisten reingepasst. Es mussten Wechskisten sein, das werde ich mein Leben vergessen. Und dann habe ich immer Pizza ausgefahren bei meinen Eltern und habe noch einen Laden geschmissen. Also es war so, aber es war für mich ja, Nabel der Welt so ein Stück damals. Ja, klar. Und dann kam der Euro, muss ich sagen, und dann ging es ziemlich bergab, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir sind dann auch, also wir haben eine ziemlich gute Innenstadtlage gehabt, aber wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wir 60-70% unseres Umsatzes mit dem Lieferservice machen. Und dann habe ich mir gedacht, es ist vielleicht gar nicht notwendig, diese Lage zu haben. Und dann sind wir ein Stück vom Innenstadt ein bisschen nach außerhalb. Und dann ging es eigentlich nochmal richtig, also ganz, ganz schlecht. Also wir waren auch nicht so gut aufgestellt, wie man es heutzutage kennt, dass man irgendwie so ein Software hatte, dass jetzt die Kundendatei alles drin, wie jetzt bei Domino's oder so, wie man es kennt, dass man einfach nur anruft und sofort derjenige weiß, du wohnst da und da und so. Also war halt alles oldschool. Ja. Es war wirklich oldschool. Es hat gute Qualität, alles und so, aber wir waren einfach unerfahren, das muss man einfach sagen. Naja, und dann ging es echt ziemlich bergab, so dass wir, ja, muss ich sagen, kurz davor waren, das Ganze auch fallen zu lassen. Meine Eltern haben ein bisschen schlechtes Gewissen mir gegenüber und so weiter, weil ich habe dann ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen von meinem Betrieb. Also ich hatte da schon ganz gute Aussichten als Versicherungskaufmann, aber habe es dann doch ein Stück auch für die Familie, sage ich mal, geopfert. Und dann war man echt so mit meinem Punkt. Und dann gab es die Taxifahrt meines Lebens, muss ich mal sagen. Ich war ja schon immer feiern und so weiter, und dann hatten wir einen Taxifahrer im Bauer, der mich und meine Freunde immer durch die Gegend gefahren hat, wenn wir unterwegs waren. Und dann habe ich bei einer Heimfahrt am Wochenende hatte zu mir gemeint, weißt du, dass dieser Laden da und da irgendwie frei steht? Ja? Und es war eigentlich wieder so ein bisschen Fußgängerzone, da wo wir schon mal waren. Und ich dachte, okay, das steht frei. Und es war so eine Holzofenpizzeria. Was aber nicht so gut anscheinend lief, weil sie auch zugemacht haben. Und ich wusste, die Lage ist aber ganz gut. Dann bin ich halt zu meinem Papa und gesagt, Mensch, in der Stadt ist ein Laden frei, was meinst du und so weiter, weil so kann es ja nicht weitergehen und so weiter. Weil wir waren echt abseits und eigentlich konnten wir nur Umsatz machen, wenn das Telefon geklingelt hat. Also es war echt eine ziemlich aussichtslose Situation. Naja, und dann habe ich mir die Nummer geben lassen von diesem Laden und habe mich dann vorgestellt bei einem sehr alten Mann, der sehr, sehr sympathisch war. Und dann habe ich ein bisschen erzählt und dann wollte er uns kennenlernen. Und dann bin ich wirklich mal meine Mama und mein Papa dahin und haben uns halt so als Familienbetrieb vorgestellt. Und das fand der total nett und cool und interessant, dass halt so eine Familie und so weiter ist. Und es war auch ein alter Mann, der halt wirklich auf Nachhaltigkeit, auf Werte und so weiter gesetzt hat. Und ich glaube, ich habe ihn einfach überzeugt. Und dann haben wir wirklich mit kleinsten Mitteln, Patrick, du musst dir vorstellen, wir haben noch den Lieferservice offen gehabt. Also ich habe mit meinem Papa den neuen Laden versucht umzubauen und herzurichten. Und gleichzeitig aber, wenn das Telefon geklingelt hat im alten Laden, habe ich dann schnell meine Pizza ausgefahren. Also es war Wahnsinn eigentlich. Aber wir haben wirklich zusammengehalten und haben echt einen schönen Lokal draus gemacht. Haben es auch genauso genannt, also es ist Tufan. Und haben dann wirklich ein Restaurant daraus gemacht. Also so wenig, dass die Leute auch zu uns kommen konnten und so weiter. Und weißt du, ich war zu dem Zeitpunkt dann auch, habe ganz gut Fußball gespielt, ich hatte schon damals schon ein ganz gutes Netzwerk und so weiter, aber ich hatte natürlich nicht die Lobby, um auch die Leute einzuladen und so weiter und so fort. Ja? Natürlich. Und mit der neuen Location, mit der neuen Motivation war das natürlich dann schon, wie soll ich sagen, die Euphorie groß und so weiter und der Drang einfach was auf die Beine zu stellen größer bis, und es ist uns dann gelungen, also wir haben wirklich diesen Sprung geschafft und wir haben uns dann da in der Stadt dann wieder richtig etabliert mit natürlich wesentlich mehr Erfahrung, man auch wieder schon ein paar Jahre, dass wir das irgendwie gemacht haben, und ich habe mich dann so wirklich reingefuchst. Es hat mir dann unheimlich Spaß gemacht, weil ich auch den Erfolg logischerweise gesehen habe und weil ich mich dann ein bisschen verwirklichen konnte und ich konnte auch ein Stück mein Netzwerk da empfangen und so weiter und so fort. Und Schritt für Schritt haben wir dann Sky mit reingenommen. Und dann war das echt so ein rustikal, mediterran, orientalisches Ding so. Und man ist einfach gern zu uns gekommen, hat da sehr gern gut gegessen. Und es war okay. Und in dieser Straße, ein paar Häuser weiter weg, war der Bayreuther oder ist der Bayreuther Trichter eine absolute alte Bar, sag ich jetzt mal, Kneipe, Ja. Die ist schon
im das ist ein richtiges Szenelokal, habe ich gelesen.
Ja, Moment, es gab es halt schon immer sozusagen. Ne? Und es hatte halt seine Glanzzeiten, keine Ahnung wann. Also es war schon lange nicht mehr, es war eigentlich nur noch eine Spelunke, das muss man sagen.
Verstehe.
Und dann hat mir halt der Vermieter, weil den hat auch dieses Haus gehört, von Hufern, gesagt, Mensch, so und so, da sind welche drin, die das ein bisschen umgebaut haben und so weiter. Hast du nicht Lust, das auch eben zu machen? Und da, muss ich sagen, kam natürlich dann meine Affinität zum Nachtleben, was ich ja schon parallel zu allem, was ich da bisher erzählt habe, schon immer da war. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt noch eine eigene Bar, das wäre eigentlich schon das, was ich mir schon viel mehr vorstelle. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, was Bayreuth eigentlich gerade braucht. Das war genau die Zeit, was Bayreuth eigentlich eine Bar gebraucht hat, wo man sagen wir mal, ab 22 Uhr, wenn man irgendwo essen war, mit seiner Frau, Freundin, was weiß ich, mit einer angenehmen Clique hingehen konnte, hochwertige Spiritosen, gut gemixt, mit einem Typ, der da steht, den man kennt, weißt du, so, so halt, einfach Szene, wie du es ja schon gesagt hast.
Einfach was Heimisches auch.
Bisschen. Genau. Und vor allem halt einfach ein Traditionslokal, den man eigentlich so kennt. Und ja, auf jeden Fall ein paar Wochen unterhalten, hin und her, bla bla. Und dann wirst du lachen, dann habe ich draufgeholzt und habe da meine erste Bar rausgezimmert und ich werde diesen Tag nicht vergessen, 5. Januar 2010 habe ich eröffnet, also vor dem vor dem Stärkeantrinken in Bayern, Heiligen Drei Könige.
Ja.
Und ja, 20 Uhr aufgemacht, Steuerberater und ein paar Industriepartner eingeladen, so ein bisschen, wie wird's werden, völlig aufgeregt und ne, aber ich wusste schon, was ich will. Also ich war schon gut aufgestellt, hatte schon ein gutes Gefühl so. Ne? Die Karte hat gepasst. Also wir waren wirklich das erste Lokal in Bayreuth, das wirklich Flaschen verkauft hat, so 2010, muss man sagen. Ne? Also auf der Karte so mit Wodkaflaschen, Champagner und so weiter. Das war wirklich natürlich so. Ne?
Ja.
Naja. Und dann nach 20 Uhr aufgemacht und irgendwann gegen 22 Uhr ging die Tür auf und die ging nicht mehr zu, weil so viele Leute gekommen sind. Ja, es war Wahnsinn. Ja, wir haben bis, glaube ich, 4:30 ausgeschenkt. Also unfassbar. Unfassbar.
Richtig guter Start,
ja. Und dann ging es eigentlich immer so weiter. Wir hatten, also die Öffnungszeiten waren Mittwoch bis Samstag. Mhm. Also ab Mittwoch bis Samstag, immer ab 20 Uhr so. Und ja, und dann haben wir halt, also habe ich mit dem Team zusammen für Bayreuth eigentlich eine ziemlich gute Lücke, denke ich mal, geschlossen. Wir haben ein ziemlich gutes Klientel gehabt und so weiter und so fort. Wir haben dann da schon angefangen, dann mit, wie es halt zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich noch erinnern kann, 2010 waren die ersten Bars, die auch DJs gehabt haben und so weiter und so fort. Da waren wir natürlich auch mit am Start. Also da hat so ein bisschen diese Reise begonnen, sage ich jetzt mal.
Aber warst du dann da Geschäftsführer oder habt ihr das so gesagt als Familienbetrieb übernommen?
Nein, das war mein Laden.
Das war dein Laden. Und du hast dann auch komplett auch ausgeschenkt, weil viele, die dich kennen, wissen ja, dass du selbst auch mixen kannst und Barkeeper bist. Aber hast du dann zu dem Zeitpunkt auch schon an der Bar so gesagt mit ausgeholfen?
Ja, also ich habe
Vollgas.
Mittwoch, Donnerstags habe ich ganz fest selber wieder an der Bar gearbeitet. Zum Teil auch vielleicht. Also das war jetzt nicht so, dass ich da jetzt rumstand und nur Personal, sondern ich war dann wirklich absolut aktiv.
Ja.
Ich meine, bin ich ja heute noch, so ist es ja nett. Ja? Jetzt stelle ich jetzt nicht mehr natürlich, in die Theke, aber ich bin ja jeden Abend im Laden. Ne? Also ist es ja nett. Und das waren dann so die ersten Versuche im Nachtleben und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist genau das, was du willst, was du auch kannst, glaube ich, und was dir vor allem Spaß macht und was, glaube ich, auch ganz authentisch einfach ist. Ja. Und ich hatte ja da wirklich parallel seit Jahren, ich war ja schon auf den ersten Raves in den 90ern und so weiter und so fort, schon immer großen Wert auf Netzwerk, auf, ich habe immer die richtigen Leute kennengelernt, das muss ich auch sagen. Also mit hart gefeiert und ach, also irgendwie war halt einfach ein Stück meins, muss ich sagen. Ne? Aber durch das Fußball und so weiter, ich habe aus allen verschiedenen Richtungen wirklich Menschen gekannt und auch den Kontakt gepflegt und ja, und es kam halt dann mit dieser Bar alles irgendwie ein Stück zusammen, muss ich sagen. Das hat irgendwie, die Zeit hat gepasst, der Standort, die Location, die Größe der Location, es war einfach wirklich von diesem Restaurant-Ding in die Bar war das eigentlich der perfekte Übergang, so ein bisschen. Ne? Und es ist super gut gelaufen. Wir haben da wirklich Bargut auch nochmal auf den Kopf gestellt. Ich glaube, auch überregional hat sich dieser Laden ein bisschen dann etabliert. Und vor allem hab ich da ein ganz gutes Netzwerk auch zu den Studenten aufgebaut, zu allen Fachschaften und so weiter. Ja, also es waren dann zum Teil wirklich Mittwochs hatten wir, werde ich nie vergessen, immer Villa of Students. Da gab es immer Bier und Cuba Libre günstiger und irgendein Schnaps. Und es war Wahnsinn, was da los war. Also,
ne? Na gut, in Bayreuth hast du ja genug Studenten.
Aber das darfst du nicht unterschätzen. Also es ist leider Gottes nicht so wie in Regensburg oder Würzburg oder so. Unser Campus ist ein bisschen außerhalb, aber du musst schon Brücken schaffen, dass die auch zu dir kommen. Ne? Also das ist nicht so einfach, wenn man denkt, Studentenstadt, das sind alle Kneipen voll. Also Bayreuth hat es manchmal auch nicht so einfach, muss ich sagen. Ne? Aber ich muss auch sagen, man darf auch niemals den Fokus komplett auf Studenten legen, weil du weißt das selber, Semesterferien, ist immer da, ist immer nicht da. Also es ist immer ein super guter Nebeneffekt, sage ich jetzt mal. Und wir sind glücklich, dass wir in der Studentenstadt sind und über jeden studentischen Gast auch glücklich. Aber man darf natürlich den Fokus nicht nur auf die legen. Aber gut, nochmal zum Thema zurück. Dann lief alles echt super gut. Es war eigentlich so wie ein bisschen ein Bilderbuch. Und dann kam diese... wie sagt man so schön? Komplettes Rauchverbot in der Gastronomie. Genau,
in der Gastronomie.
Ja. Also mit den Restaurants war ja natürlich eher und dann kam es ja auch wirklich für die Eckkneipen und so weiter und so fort. Und es hat auch uns natürlich komplett getroffen. Das bedeutet, dass unsere kompletten Raucher vor die Tür mussten. So.
Und dann gab es wahrscheinlich Ärger wegen Lärm und sonst.
Und die Badstraße ist sehr, also eine kleine Mühlchen in der Gasse, sag ich mal. Und da ist es, die ist jetzt auch nicht mit so vielen anderen Lokalitäten bestückt, dass da jetzt da irgendwie, keine Ahnung, wir waren halt komplett im Fokus. Und, und gegenüber von uns war ein Hotel. Das Name jetzt nicht erwähnen möchte, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben da dann richtig, richtig Ärger bekommen. Das ging dann wirklich auch durch die Presse. Ich glaube, fast in ganz Deutschland, fast bayernweit auf jeden Fall. Da haben wir einen Rechtsstreit geführt, den wir leider verloren haben. Es gibt nämlich ein TA-Lärmgesetz, das besagt 45 Dezibel zwischen 22 und 6 Uhr morgens.
Ja.
Den kannst du einfach nicht einhalten.
Keine Chance.
Genau. Und dieser Dezibelwert, also dieses Gesetz, wurde natürlich erlassen, als das Rauchgesetz noch nicht war. Also es wurde keine Anpassung angeschafft, logischerweise, sondern es ist halt einfach so und wir haben alles versucht. Also das hat richtig Geld gekostet, es hat wahnsinnig viel Nerven gekostet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, auf der einen Seite bist du froh, dass der Laden voll ist, auf der anderen Seite musst du vor die Tür betteln, dass die ruhig sind. Also es hat wirklich dann irgendwann also Magenspür, muss ich echt sagen. Ja.
Da ging es wahrscheinlich vielen Bars und vielen Lokalen, genauso wie dir.
Ja, aber uns hat es dann wirklich extrem hart erwischt. Also ich meine, das war mal auch mal meine Existenz dann irgendwo ein Stück. Und ich habe mit allem, was ich hatte, gekämpft, aber dann auch verloren, muss man auch einfach sagen. Das, dieses Wort, wo kein Krieger, kein Richter, Richter kann ich nicht mehr hören eigentlich, ne? Weil du.
Ja, klar,
verstehe. Und es ist halt dann irgendwie, ja, also wir haben dann vom Gesetzgeber aus dann dürfen wir nur noch im Jahr 9 Events machen. Also 9 Tanzveranstaltungen und sonst nur noch ein reiner klassischer Barbetrieb, kein Tanzen, absolute Hintergrundmusik mit, glaube ich, 25 Dezibel. Also es hat halt von heute auf morgen haben wir komplett unseren Charakter verloren. Also alles, für was wir die letzten 2 Jahre, sagen wir mal 3 Jahre, ja fast, es war dann mit der Rechtsstaat gemeinsam, waren es dann 3 Jahre, standen und eigentlich uns ausgemacht hat, war eigentlich weg. Und gleichzeitig, logischerweise, ging der Umsatz zurück. Ne? Es ging halt alles ziemlich, ziemlich bergab. Und da war ich wieder gesessen und habe mir gedacht, wow, was ist hier los, ne?
Und es lief so gut und jetzt sowas.
Genau, aber ich habe natürlich versucht, mit allem, was ich hatte, auch weiterzumachen, logischerweise. Ich habe dann den Barbetrieb, wie gesagt, das nochmal anders aufgezogen. Also wirklich hochwertige Spirituosen, super, super geil gemischt. Also keine Sex on the Beach und Mai Tais mehr, sondern wirklich von Basil Smash bis Twisted Dragon und so weiter und so fort. Also wirklich abgefahrene Sachen, die es auch im Bau nicht gab. Wurde auch angenommen, aber natürlich nicht im Ansatz so, wie es halt war. Ist ja logisch, dass du mit einem Party einfach einen ganz anderen Resonanz hast wie im Barbetrieb, ist ja logisch. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, war eine ziemlich heftige Phase für mich. Da war ich auch kurz am Überlegen, ob es dann so weitergeht, weil ich war halt einfach mal wieder, leider Gottes, etwas perspektivlos. Ich wusste, dass ich es kann.
Ja, klar.
Ich wusste, dass es mir Spaß macht. Ich wusste, dass ich ein Talent dafür habe und ich wusste, dass ich nichts anderes will. Aber nicht darf. Also, bestes Beispiel: Du kaufst dir einen Sportwagen, der kann 250 fahren, und jemand sagt, Also, und du bist auch ein Rennfahrer, so nach dem Motto. Ja, aber du darfst nur 100 fahren. Und das ist halt, ja, das ist verrückt.
Nichts Halbes und nichts Ganzes.
Also es war wirklich sehr, sehr, sehr deprimierend. Und ja, und dann habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt. In meiner Bar. Und der hat mir dann die Fabrik angeboten. Als Location.
Okay.
Und also die Fabrik war ja, also war ja nicht immer Fabrik, sondern das war ja eigentlich
ja.
Das alte Chaplins, das kennt eigentlich jeder, Dienstags Karaoke und so weiter und so fort. Das war der,
okay.
Der 80er Schuppen schlechthin. Also wirklich in einer wahnsinnigen, wahnsinnig tollen Lage, mitten in der Stadt. Also wir genießen ja heute noch diesen Bestandsschutz. Du würdest wahrscheinlich deutschlandweit nicht mehr so eine Konzession in dieser Lage bekommen. Ich glaube, es gibt einige Clubs in Deutschland, die wirklich einen Bestandsschutz genießen, weil es einfach mal so war und einfach, wenn du das so beibehältst, so sein darf und man nicht weiter, aber in der Zukunft einfach solche Konzessionen nicht mehr von der Stadt aufgrund Emissionswerte und so weiter und so fort einfach nicht mehr vergeben würden. Und dann war das für das Chaplins und irgendwann hieß es dann nur noch Wunderbar. Und das Witzige ist, dass ich schon vor zig Jahren, bevor ich jetzt auch in die Fabrik und so will, habe ich mir gesagt, also wenn ein Club in Bayreuth, dann diese Location, in dieser Lage, mit dieser Größe, also das umgebaut, ist das eigentlich der Club. Und dann kommt dieser Mann um die Ecke und sagt, Mensch, pass auf, so und so. Ja, und
dein Partner hat so gesagt, damals die Location Wunderbar, beziehungsweise das Chaplin gehört. Oder wie war das? War der Laden dann zu?
Der Laden war zu, er war dann der Hausbesitzer sozusagen.
Ah, verstehe.
Genau. Okay. Und hat es mir dann angeboten, weil er mich im Trichter kennengelernt hat in meinem Laden. Und der wollte halt mal mit seiner Firma da vorbeikommen und so weiter und so fort. Also ist kein Bayreuther. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, der kann gern vorbeikommen zum Trinken oder Tanzen und so weiter, ist Licht. Und dann hat ihn diese ganze Story einfach interessiert und dann habe ich ihm eigentlich meine Lebensgeschichte erzählt. Ja, und dann meint er, Mensch, vielleicht habe ich was
für dich.
Vielleicht habe ich was für dich. Und dann kommt er um die Ecke und stellt mir halt diese Location vor. Und ich denke mir, das kann nicht sein. Verrückt, ne?
Ja, Glückstreffer.
Naja, und dann haben wir halt viel geredet und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns auf eine Zusammenarbeit geeinigt.
Ja.
Auf eine Partnerschaft, die mich unheimlich bereichert hat. Menschlich, wie auch geschäftlich oder sonst was. Also es war eigentlich für mich eigentlich wieder eine neue Chance, das machen zu dürfen, was ich liebe und was meine Leidenschaft ist. Und dann haben wir eigentlich das gemacht, was vielleicht wiederum auch zu dem Zeitpunkt, das klingt, auch wieder Bayreuth gebraucht hat. Ja, es gab zu dem Zeitpunkt auch keinen richtigen Club wieder in Bayreuth. Also es ist wirklich ein Club, ja, weil der Trichter war ja kein Club. Mhm. Und dann haben wir eigentlich die ehemalige Chaplins und die jetzige Fabrik entkernt, muss man sagen. Also wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen. Sehr viel Geld. Aber mir war das auch von Anfang an klar, dass mit einem Facelift da nichts erreichen kannst. Ja.
Da musst du schon ganz neue Maßstäbe setzen.
Genau. Und dann habe ich einen sehr guten Freund von mir, den Peter Heinz, abends beim Feiern gesehen und habe gesagt, du, ich habe mal was für dich. Ich wusste gerade, dass der sein Studium im Marketing-Bereich abgeschlossen hat. Und wir einfach auf einer absoluten Wellenlänge sind und schon immer waren, habe ich gesagt, du, ich glaube, ich habe was und so, wollte aber noch nichts erzählen. Und dann habe ich ihm nächsten Tag angerufen, habe ihm das erzählt und er so, nee, nicht so, doch. Und ich wollte halt unbedingt, dass er mir zur Seite steht, was einfach Marketing und so weiter angeht. Und dann, es war halt einfach, also wenn ich über die Fabrik spreche, das ist so, da gehen bei mir halt echt alle, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil es ist einfach so eine tolle Geschichte.
Wie dein kleines Baby.
Ja, absolut. Ja. Ja. Und wir haben dann wirklich, viele wissen es ja auch, die Leute komplett teilhaben lassen. Also wir haben erstmal entkernt, also alles rausgetopft und haben vom ersten Tag nicht, haben wir schon 6-7 Wochen schon drin gewesen und haben dann am 25., ach Quatsch, warte mal, wir haben September 2014 angefangen und eröffnet haben wir am 28. März 2015 und haben aber die Facebook-Seite von der Fabrik am 25.12.2014 sind wir online gegangen um 15 Uhr, weiß ich ganz genau noch, weil wir ganz bewusst gesagt haben, am 24. ist Bescherung, dann werden sie vielleicht noch ein Trinken mit der Familie und so weiter. Am 25. schlafen sie aus und dann schauen sie aufs Handy und wollen sich connecten und was geht heute Abend. Ja, dann wird dann das Weihnachtsgeld in der Tasche, wenn am 25. wird weggegangen und da müssen wir da sein. Ja? Und dann weiß ich noch, habe ich zu Pete gesagt, ey, wenn wir 2000 gefällt mir Follower sozusagen auf Facebook, damals war Instagram noch nicht so stark, bis zur Eröffnung bekommen, das wäre Wahnsinn.
Ja, allein der Schritt, den Schritt so zu gehen, dass man ein paar Monate vor Eröffnung die Facebook-Seite zu eröffnen und die Leute daran teilhaben lässt, was ihr aktuell macht oder was da passiert, ist ja auch schon sehr, sehr, sehr gut umgesetzt.
Das war natürlich auch sehr viel auch ein Team seine Idee. Also wir haben uns halt gegenseitig die Bälle zugeschoben, das muss ich auch sagen. Aber das Schöne war, wir hatten dann schon sehr viel Material gesammelt von dem ganzen, also wir haben ja schon 2-3 Monate haben wir schon drin rumgewerkelt und sind dann online gegangen und 24 Stunden später hatten wir schon 1200 Leute. Weil so Fabrik kommt und so und alle so, also es war damals wahnsinnig viel Zeit. Ja.
Ja.
Ja, und dann haben wir durch das Material, was wir schon 2 Monate hatten, die Leute teilhaben lassen und konnten dadurch natürlich auch in keinen Zeitdruck kommen, weil alles, was wir gepostet haben, war ja schon. Verstehst du?
Genau. So. Ja. Und ihr hattet halt auch regelmäßig dann Content, den ihr rausschütteln
konntet. Definitiv. Also wir haben wirklich interaktiv die Leute teilhaben lassen und da ein Hammerschlag und da und dann wiederum, was wünscht ihr euch für DJs und hast du nicht gesehen und so. Ja. Und Patrick, bis zum März war es dann so, dass die wirklich mit den Hufen so, also, das,
ne?
Also ich kann mich noch erinnern, wir haben dann noch ein Casting gemacht, was Mitarbeiter angeht. Ja, weil ich habe natürlich das Team aus der Fabrik mitgenommen, was für mich essentiell, also elementar, aber wichtig war, diese 10 Leute, die mit mir schon diesen Weg...
Du meinst aus dem Trichter,
genau,
oder?
Aus dem Trichter, genau. Die ich blind vertrauen konnte, die 100% hinter mir standen, also die waren wirklich absolut wichtig. Und wir haben dann aufgefüllt mit den neuen Leuten, die natürlich nicht nur dann immer von mir hören müssten, wo die Reise hingeht, sondern ich hatte halt 10 Leute, die genau diese Philosophie schon mal gelebt hatten. Qualität, Hygiene, alles, worauf wir halt einfach Wert legen, ja. Und und dann habe ich natürlich da komplett nochmal mein Netzwerk ausgeschlachtet. Und dann ging es eigentlich los. Also dann mit Berichten in Facebook und alle wichtigen Zeitungen, Interviews hier und da und so weiter und so fort. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ging von Anfang an, ich glaube, du hast es ja auch wahrscheinlich irgendwann von der Fabrik in Bayreuth gehört, ging es echt nach oben. Und darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz, weil es einfach eine Herzensgeschichte war. Und von Anfang an einfach mit so viel Liebe, weißt du, wenn du einen Laden rausreißt, einrichtest und eröffnest und mit Leuten, die schon mit dir woanders einen Weg gegangen sind, startest, ist es wirklich eine absolut emotionale Geschichte. Und das, ich glaube, deshalb hat es auch so funktioniert. Also wir waren dann auch, also ich bin ja wirklich, mein Ruf halt mir voraus, extrem perfektionistisch auch veranlagt. Ich liebe die Gastronomie und ich lebe auch dafür. Also es gibt ja so 2-3 Regeln, die für mich einfach wichtig sind und die habe ich natürlich aus der klassischen Gastronomie mitgenommen. Das erste ist ja, man sagt, gib jedem Gast das Gefühl, dass er willkommen ist. Das muss so sein, ja. Versuch jeden Gast gleich zu behandeln, ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das dritte ist, du musst dir halt einfach im Klaren sein, dass du in der Dienstleistung bist. Wenn du diesen Gedanken nicht hast, wird es schlecht funktionieren. Und wir sind einfach grundsätzlich immer dankbar, dass am Wochenende, wenn ein normaler Bürgermensch, der studiert oder der in Ausbildung ist oder arbeitet, egal was er tut, sein hart verdientes Geld, sage ich jetzt mal, am Wochenende sich dafür entscheidet, in der Fabrik bei uns auszugeben. Und da haben wir aus meiner Sicht verdammt nochmal eine Verpflichtung und eine Verantwortung gegenüber, alles Mögliche dafür zu tun, dass derjenige einfach sich da wohlfühlt. Ja? Und das ist das, was ich meinen Mitarbeitern eigentlich immer mitgebe, und diesen einen Satz: versuch jeden Gast so zu behandeln, wie du gern selber behandelt werden möchtest. Ja? Möchtest du ein sauberes Glas haben, natürlich, dann gib dem Gast auch ein sauberes Glas und so weiter und so fort. Das ist, kann eigentlich sehr einfach sein. Um Gottes Willen, wir sind nicht perfekt und wir versuchen täglich unser Bestes, nach diesem Motto zu leben.
Aber die Philosophie steht ja schon mal und sage ich mal, wie du selbst gesagt hast, die Qualitätsansprüche stehen ja und das sagst du ja auch deinen Mitarbeitern beziehungsweise dem Barpersonal, wie es sein soll, und dementsprechend die ersten Regeln sind ja schon gesetzt. Natürlich kann es mal passieren, dass mal ein Glas, welches jetzt nicht ganz so zu 100% sauber ist, die Theke verlässt, aber...
Wir sind ja auch nur Menschen, also, ne?
Genau. Und vor allem, wenn viel los ist, kann es natürlich passieren, dass halt mal sowas passiert, aber solange es nichts Schlimmeres ist...
Ja. Naja, und weißt du, ich habe ja auch... dadurch, dass ich natürlich immer auch viel unterwegs war, auf Festivals und Ausland und Ibiza und was weiß ich was, mit sehr vielen DJs ja gut vernetzt bin, sehr, sehr namenhaften DJs und sehr viel schon gesehen habe und sehr, sehr viele Clubs schon in meinem Leben gesehen habe, ich habe entweder Clubs gesehen, die eine wahnsinnig geile Lichtanlage, Soundanlage und so weiter haben, und dafür eigentlich eine unheimlich schlechte Gastronomie, also Bar und Personal und von der Kompetenz und von den Getränken und so fort. Oder halt komplett andersrum, ne? Eine brutale Gastronomie, wunderbar, sauber, toll, guter Barkeeper und so weiter, aber halt das Entertainment-Paket halt wirklich schlechter Sound, DJ-Pool, wenn du dann geschaut hast und so weiter und so fort. Und ich sagte, mein täglicher Anspruch ist es eigentlich immer, diese zwei Komponente zusammenzubringen. Dass der Gast reinkommt, ja, und wirklich von der Tür an zur Bar sauberes, also tolles Gastro-Angebot, kompetente, gepflegte Barkeeper, Pissenzug, gute Soundanlage und gute Musik und abwechslungsreich und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das, was mich täglich antreibt und das, was mich eigentlich täglich motiviert, weil davon kannst du nicht genug haben.
Ja, also. Ja. Magst du vielleicht mal kurz erklären für die Zuhörer, die noch nicht in der Fabrik waren oder die Fabrik auch gar nicht kennen aus Social Media oder sonst wo, magst du mal kurz erklären, was einen Gast erwartet, wenn er zu dir in die Fabrik kommt?
Es ist eigentlich relativ einfach erklärt. Unser Ziel und die Marschrichtung war von Anfang an, dass die Fabrik eine Plattform sein soll und werden soll. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Es war am Anfang wahnsinnig schwierig, weil du hast ja am Anfang noch überhaupt kein Gesicht. Ja? Und für mich war es immer wichtig, dass wir wirklich verschiedene Genres abdecken, weil ich dadurch einfach eine Nachhaltigkeit sehe. Wenn du einen Club hast, der jetzt nur Hip-Hop spielt, ja, nach 2-3 Jahren hast du halt alle DJs geholt, ob Locals oder halt überregional, dann wiederholst du das Programm und so weiter. Und ja, es gibt unheimlich tolle Hip-Hop-Clubs, die schon immer rüberbrüsten, um Gottes Willen, ne? Nicht falsch sprechen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, wir sind in Bayreuth, ja? Also, wir müssen ja auch ein Stück den Leuten was bieten, aber auch nicht überfordern und so weiter und so fort. Und deshalb war es für mich unheimlich wichtig, dass es eine Plattform ist. Das heißt, dass wir wirklich von Hip-Hop, Techno, Studentenpartys, etwas für die Mädels, in der 90er und so weiter, alles irgendwie abdecken, etwas für Älter, für Jünger und so weiter. Und im Nachhinein ist es leicht zu sagen, es war natürlich sehr riskant, dieser Spagat, aber es ist uns wirklich gelungen, durch eine ganz tolle Marketingarbeit, die natürlich auch mein Freund Peter zuzuschreiben ist und natürlich auch die Umsetzung von uns, dass der Gast eigentlich sich aussuchen kann. Also der Technoid weiß mittlerweile bei uns, pass auf, das ist mein Event, da kommt ein Koletzki, da kommt ein Pappenheimer, ein Kröcher oder wie sie alle heißen. Und Hip-Hop weiß, ey, hier kommt der Malik. Weißt du, wir haben da verschiedene Genres aufgebaut, ja, und zu verschiedenen Wochentagen. Und dadurch haben wir natürlich auch ein komplett wechselndes Publikum. Ja? Und es ist auch für unsere Barkeeper einfach, finde ich, interessanter. Wenn du nicht jedes Wochenende, du genau weißt, am Freitag um die Uhr ist der und der da, klar hast du deine Stammgäste, die bei jedem Event da sind, natürlich, die auch alles hören und so und gerne zu uns kommen. Ja, ja. Aber wir haben wirklich ein abwechslungsreiches Publikum und das ist, glaube ich, dieses Zauberwort, was uns ausmacht, einfach diese Plattform. Und es war wirklich schwierig. Also ich meine, wenn du in übergenannten größeren DJs gehst, die spielen ja auch nicht in jedem Club, die informieren sich natürlich auch. Also die Agentur schaut ja, wenn wir den und den buchen, Und klar, ist es, könnte es verwirrend sein, ne? Wenn ein Tag vorher irgendwie ein Hip-Hop-Act war und am nächsten Tag soll hier Pappenheimer Techno rausknallen. Aber
das ist ja das.
Genau, aber ich.
Also ihr habt ja mit der Fabrik, habt ihr ja im Techno-Bereich euch schon einen richtigen Namen gemacht.
Ja,
dadurch, du hast ja schon ein paar coole Acts genannt. Und auch wenn es jetzt, sag ich mal, einmal im Monat ist, habt ihr ein abwechslungsreiches Programm und für jeden eigentlich was dabei.
Ja, das hat halt auch ein Stück Bayreuth gebraucht, das muss man auch sagen. Also als ich mit den Booking-Agenturen gesprochen habe oder wir gesprochen haben, da hieß es immer am Anfang, also nach einem Jahr eigentlich so, also ganz ehrlich, Jungs, bevor es die Fabrik hier gegeben hat, da war das nie so ein weißer Fleck. Ja? Also,
ja.
Ich kann dir Geschichten erzählen, ja, also mit dem Booker und so weiter. Am Anfang, das war so, was, Fabrik, was halt ihr, so nach dem Motto, ja. Obwohl ich auch ein gutes Netzwerk hatte, aber ich wollte ja auch nicht bei jedem Ding auch den und den anrufen, sondern ich wollte natürlich auch erstmal den normalen Weg gehen und sagen, hallo, wir sind hier und das und das. Und mittlerweile muss ich sagen, toi, toi, toi. Ich lege ja einen extrem großen Wert auf Gastfreundschaft. Ja, also das ist vielleicht noch ein Stück auch meine Herkunft als ja, Perser, sage ich mal so. Wir sind ja einfach bekannt für unsere Gastfreundschaft. Und für mich ist es wirklich eine Freude, jemanden zu empfangen. Also wenn jetzt DJs zu uns kommen, aber namhaften überregional, die natürlich von Fabrik noch nie was gehört haben. Aber die haben gehört, okay, das ist ein guter Laden, da kann man mal hin und so weiter. Aber halt, ne, keine Erfahrungswerte haben, vielleicht mal was gehört haben und so weiter. Ja. Ich möchte halt, weißt du, dass die mit einem Lächeln kommen und eigentlich total begeistert gehen. Ja? Das heißt, es fängt schon an, dass ich die persönlich abhole vom Flughafen zum Beispiel. Ja? Und dann mit denen gemeinsam essen gehe. Und dann noch im Backstage mit denen bin. Also den ganzen Abend eigentlich begleite so. Ja? Und das hat auch die Fabrik, also braucht das auch. Also wir sind nicht irgendein super, super Laden aus irgendeiner Großstadt, wo auch der Künstler unbedingt da spielen will. Sondern wir sind auch ein Laden, wo man sagen, wir sind glücklich, dass der halt zu uns kommt. Und dann finde ich, ist es halt auch wichtig, einen positiven bleibenden Eindruck zu hinterlassen, dass der halt auch gerne wiederkommt, aber vor allem auch das weitererzählt. Hey Mensch, Fabrik, natürlich, ich habe da gespielt, war geil. Und ich glaube, das ist uns auch wirklich ganz gut gelungen. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass sehr, sehr viele Künstler einfach eine positive Erinnerung einfach mit uns teilen. Und wir das natürlich auch.
Ich. Ja.
Und das macht es halt aus, ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, für mich persönlich ist, ich weiß ja gar nicht, wie ich dir das beschreiben soll, aber vielleicht, also es gibt für mich immer einen einzigen Moment im Laden am Abend, das habe ich schon mal gesagt, ich bin ja totaler Workaholic, ich muss ja immer alles mit und so und so fort, aber es gibt tatsächlich, und auch nicht jeden Abend, muss ich auch so sagen, aber es gibt so einen Moment, wo ich dann irgendwo in der Ecke stehe und einfach kurz mal so mich umsehe. Ja? Und dann siehst du einfach die glücklichen Barkeeper, die glücklichen Gäste, dann tanzen irgendwelche Mädels auf der Tanzfläche, alle lächeln so. Und das ist der Moment, der dann kurz so dich zum Durchatmen bringt und dich eigentlich täglich antreibt. Also das ist das, was für mich Nachtleben bedeutet. Wenn du als Gastgeber, als Clubbetreiber, so ist das, was mich antreibt, ganz ehrlich.
Das
und das macht auch süchtig, muss ich sagen. Also es geht ja bei mir zum Beispiel so weit, dass ich auch bei Freunden zum Beispiel, die größere Festivals haben, als Künstlerbetreuer zum Beispiel zur Verfügung mich stelle, beziehungsweise auch die Jungs auf mich zukommen, dass ich das machen soll, weil es mir einfach Spaß macht.
Das hat sich ja auch rumgesprochen. Ja, es hat sich ja auch rumgesprochen, dass du deinen DJs generell Künstlern sehr willkommen heißt und denke ich mal, ist es auch dementsprechend auch, hat sich's rumgesprochen.
Ja.
Aber pass auf, du hast vorhin erwähnt, dass du ja sehr, sehr viel feiern warst und generell auch dieses Nachtleben nicht missen möchtest. Mhm. Und wahrscheinlich auch sehr, sehr witzige Storys hast. Aber bevor du deine Storys erzählst, kannst du als Zuhörer, kannst du mir gern Nachrichten schicken mit deinen verrückten Storys. Egal, ob du sie erlebt hast oder jemanden kennst, der verrückte Storys aus dem Nachtleben hat, da kannst du mir einfach eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com schicken oder direkt per Instagram an @clubgeflüsterpodcast. Und wenn es genug Einsendungen gibt, dann gibt es auch eine Hörerfolge. Also fleißig schreiben. Gab es die letzten Jahre Momente in deiner Karriere, wo du gedacht hast, du fällst vom Glauben ab? Hast du verrückte Sachen erlebt, als du unterwegs warst oder auch in der Fabrik?
Also natürlich, auf jeden Fall. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin Oldschooler. Also ein guter Gastronom ist ein diskreter Gastronom. Das ist ja außer Frage, ja?
Wir wollen ja hier keinen Anpranger stellen.
Ja, schon klar, schon klar. Also es gibt tatsächlich eine Story, die, also das ist eigentlich unfassbar. Das ist auch noch gar nicht so her, das war eine Fabrik, die kann ich dir erzählen. Mhm. Ich habe irgendwann von meinen Türstehern, also von meinem Cheftürsteher, die Einweisung bekommen, ich darf bitte nicht mehr vor die Tür kommen. Ab einer gewissen Uhrzeit, 12:30 soll ich nicht mehr vor die Tür kommen, weil klar, mich kennt jeder in Bayreuth und sobald man mich dann vor die Tür sieht und das ist dann irgendwie ein Einlassstopp oder eine Schlange oder sonst was, hey Amad hier und so, also konnte ich absolut nachvollziehen. Ja, und ich habe mich da auch wirklich dann dran gehalten. Ich bin dann zum Teil auch wirklich nicht ans Handy oder so, wenn Leute angerufen haben, es ging einfach nicht mehr. Jeder weiß, wie ich natürlich, bin. Ja, ich möchte am liebsten mit allen gemeinsam feiern, aber die haben natürlich auch Safety First und solche Geschichten. So, und total verrückt. Dann stehe ich irgendwann im Club und dann bekomme ich im Funk, ja, ich habe ganz am Anfang noch einen Funk getragen, war ich mittlerweile auch gar nicht mehr, bekomme ich halt eine Ansage von meinem Cheftürsteher, ich soll doch bitte vor die Tür kommen, da ist jemand da und meint, er hat mein Auto angefahren. Und ich denke mir so, was? Er hat mein Auto angefahren? Das kann doch gar nicht sein, ja? Und ich wusste, dass das nicht sein kann, ja, weil ich mein Auto eigentlich meistens in der Tiefgarage habe, ja? Aber irgendwie ist das halt so, wie soll man sagen, hat mich jetzt so beschäftigt.
Das hat dich wahrscheinlich geärgert.
In dem geärgert Moment, und beschäftigt vor allem, dass ich gesagt habe, ja, wie angefahren ist. So, ja, der steht da und der ist völlig überzeugt, der hat ein Auto gefahren, du sollst bitte rauskommen. Ne? Und Patrick, ich bin dann tatsächlich dann auf dem Weg, also ich kann mich ganz genau erinnern, auf dem Weg, ich stehe meistens beim DJ-Pult bei den Jungs, davor durch, raus, ist ja schon ein Stück, wenn der Laden voll ist, habe ich echt die ganze Zeit überlegt, Mensch, wo hast du dein Auto geparkt? Das hat mich so beschäftigt. Und dann gehe ich raus, dann steht mein Chef da, dieser junge Mann daneben, ich schaue ihn so an, kannte ihn so flüchtig, sage ich, ja bitte, so, sagt, ja, der hat der Auto angefangen. Ich so, hä? Und er so, ja, ich habe mir das einfallen lassen, weil ich wusste, anders kommst du nicht raus. Kannst du mich bitte reinlassen? Ey, ich bin von Glauben ab. Ich so, was? Also, das war schon wieder so originell, weißt du so? Und ich mir gedacht habe, na, also, eigentlich müssen wir ihn reinlassen, aber das kann ich nicht machen, ne? Ich habe bloß meine Schüsse hab so abgewunken, habe zu ihm gesagt, was ist denn mit dir los? Und habe mich umgedreht und bin wieder rein und musste aber eigentlich extrem lachen. Also es war so eine total verrückte Situation, dass jemand vor der Tür steht, sich denkt, ich muss da unbedingt rein und lässt sich dann diese Story anfangen. Ne? Also das war total verrückt.
Ja, aber das spricht ja auch für den Club, dass die Leute unbedingt rein möchten und sich so verrückte Sachen überlegen, dass du auch mal rauskommst und dass sie deine Aufmerksamkeit haben.
Also man lernt sowieso nicht aus und egal, was man schon erlebt hat, es wird irgendwie noch getoppt. Und wenn es ist, dass man das von jemand anders hört, eigentlich die Geschichten. Also Nachtleben ist zuckersüß manchmal und Fluch und Segen gleichzeitig, ne? Ist klar.
Auf jeden Fall, auf jeden
Fall. Aber echt eine verrückte Story.
Gab es denn eigentlich auch witzige Stories oder verrückte Stories mit anderen Gästen oder Mitarbeitern oder beispielsweise DJs, die du uns gerne erzählen möchtest?
Also wir hatten mal einen witzigen... eine witzige Geschichte auch mit einem Gast, der wirklich an die Bar ist. irgendwie eine Flasche Wodka reingeschmuggelt hat und zum Barkeeper gesagt hat, ich hätte einen Kühler und 300 Bull.
Was? Und es hat dann geklappt, oder
wie? Natürlich nicht, ja, der Barkeeper hat dann die Flasche abgenommen, hat ihn aber auch nicht rausgeschmissen, sondern die Flasche ihnen abgenommen und hat sie ihm, glaube ich, dann so gegeben, was er gegangen ist. Ne? Also, es passiert eigentlich wöchentlich was. Ich kann mir auch zum Teil nicht alles merken. Also, was ich zum Beispiel auch noch weiß, da hat mal jemand extrem angetrunken, ja, steht er da, alle schon draußen, ja, letzter Mann im Laden und kann sich kaum noch halten. Wir wollen ihm ein Taxi bestellen und er dreht komplett durch und seine Jacke und wir sollen ihm seine Jacke geben. Was ist denn für ein Scheißladen? Er hat sich eine Garderobe abgegeben und ich soll halt dann irgendwie vermitteln, dann gehe ich da hin und versuche und frage und so, ne? Und irgendwie, dann bekomme ich vorwärts, die Jacke ist einfach nicht da, ja? Der hat auch die Marke nicht mehr und da komm, pass auf, wie bringe ich ein Taxi, melde ich halt morgen, die wird schon irgendwie auftauchen, schauen wir nach der Marke. Also, das geht ungefähr eine Viertelstunde. Also, die weißt du, die Securities möchten nach Hause, wir möchten nach Hause und der ganz ehrlich nervt nur noch, ne? So. wir schaffen es dann tatsächlich, dass er dann sich irgendwie einmal beruhigt, im Taxi sitzen und nach Hause fährt. Und am nächsten Tag anruft mit der ganz, ganz, ganz schüchternen Stimme und sagt, ich wollte mich nochmal bei euch entschuldigen, die Jacke war zu Hause.
Echt?
Also, da machst du schon was mit.
Aber ist doch nett, dass er angerufen hat und sich entschuldigt hat.
Du, die meisten Leute, die nachts ausflippen, sind im Grunde genommen echt nett. Nur manchmal hat man einfach zu viel und der Schalter legt sich halt um. Ne?
Genau.
Aber am liebsten sind mir die, die so viel trinken und dann so extrem lustig werden. Also so eine bin ich zum Beispiel. Ja? Also ich werde meistens mal lustig.
Ich auch, ja.
Wenn ein bisschen zum Gleichkind.
Ja, also so geht es mir genauso. Also da haben die Freunde auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei, wenn ich betrunken bin.
Absolut, ja.
Aber pass auf, was die meisten jetzt nicht sehen, beziehungsweise ich sehe dich ja gerade und du hast hinter dir ja deine Bar. Und ich weiß ja auch, dass du nicht ganz so weit entfernt lebst von der Fabrik. Erzähl doch mal, wie viele heimliche After-Hour-Partys habt ihr denn geschmissen nach dem offiziellen Fabrikabend? Da muss es doch sicherlich auch eine Story geben. Jetzt doch ich, ist da ich nach.
Ja, also es gibt natürlich, also viele wissen es ja, ich wohne überhalb der Fabrik. Ich habe da vor 2 Jahren mir ein schönes Domizil da oben zusammengebaut. Und bei guten Abenden, wenn wir sehr lustig sind und um 5 noch nicht genug haben, sag ich jetzt mal, oder mal einen Gast haben, der von auswärts ist und ne, man ihn noch quasi 1-2 Mal nur im Jahr sieht und man halt noch fit ist und möchte halt noch was trinken, dann geht man halt hoch zu mir und dann kann man da noch, also da gibt es keine Partys, muss ich dazu sagen, ne? Das sind man halt wirklich eine ganz, ganz enge Truppe von 4-5 Leuten vielleicht und dann trinkt man halt noch 1-2 Gin Tonic oder so und dann ist gut, aber es waren schon auch wildere Partys, muss ich dazu sagen. Das Ganze aber eigentlich noch so vor knapp 2 Jahren, weil vor knapp 2 Jahren, also nein, vor einem Jahr noch so, da ist dann meine Freundin zu mir gezogen und seitdem habe ich das eigentlich sehr, sehr, sehr gemacht, das Ganze. Ja. Aber es waren schon... Ja,
was ist denn davor passiert? Erzähl doch mal, was habt ihr davor gemacht?
Naja, du, da sind wir auch schon mit DJs hochgegangen, die unten dann so, ja, und wir feiern und wir geben Gas und so weiter. Ja. Und die muss man dann mehr oder weniger von der Bar runterkratzen, weil sie dann nach dem ersten Drink oben schon gar nicht mehr konnten und so weiter. Alter, das sind schon ganz witzige Geschichten, aber alle würde ich jetzt auch nicht gerne auspacken. Ich habe ja schon 3 Geschichten ausgepackt. Ja.
Da geht noch eine. Du hast ja schon einige tolle Sachen erzählt. Wenn du jetzt so die letzten Jahre Revue passieren lässt, an was erinnerst du dich denn einfach gern zurück?
Meinst du an Partyabend, also an Event? Oder?
Nee, generell, was ist so die letzten Jahre in deiner Karriere, an was erinnerst du dich denn in deiner Karriere gern zurück? Was dich halt einfach regelmäßig, sag ich mal, vielleicht auch gut gelaunt in Erinnerung schwelgen lässt oder Momente, wo du einfach sagst, das vergesse ich wahrscheinlich nie in meinem Leben.
Also ich glaube, die Entscheidung, also dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, das macht mich eigentlich täglich glücklich. Ja. Weil es das ist zu 1000%, was ich möchte. Ja. Und ich glaube, also ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, dass es mein Traumjob ist, meine absolute Leidenschaft ist. Und mit jedem Abend, wo ich runtergehe und mein Personal und unsere Gäste und DJs und so alle zusammenkommen, das macht mich wirklich glücklich. Also das ist etwas, was ich gerade sehr, sehr vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch ein extremer Teamplayer. Zum Beispiel die Partyreihe Urban Supreme, die wir haben. Das ist eine komplette, also ich muss sagen, wir haben sowieso alle Events, die in der Fabrik sind hauseigen. Wir haben keine Fremdveranstalter, machen wir alle selber.
Ja.
Aber Urban Supreme haben wir auch so richtig selber aus dem Boden gestampft. Und zwar so, dass wir mit allen Hip-Hop-DJs ein Meeting gemacht haben. Ja, ich ungefähr gesagt habe, in welche Richtung wir gehen. Also dieses Thema New School und so weiter, das ganze Trap-Zeug haben.
Ja.
Und da haben wir wirklich vom Namen her bis das Ganze drumherum haben wir das alles gemeinsam auf die Beine gestellt und darauf zum Beispiel bin ich auch sehr stolz, weil es einfach eine komplett eigene Entstehungsgeschichte ist.
Glaube ich, ja. Ja gut, neben so vielen tollen Geschichten bzw. positiven Momenten in deiner Karriere gibt es ja sicherlich auch sehr, sehr viele oder einige negative Geschichten. Du hast vorhin erwähnt natürlich, dass es so ein, zweimal der Moment in deinem Leben kam, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht. Aber hast du jetzt beispielsweise im Verlauf der letzten Jahre, beispielsweise als die Fabrik stand, negative Erinnerungen, die du uns gern preisgeben möchtest?
Weißt du, ich mache diesen Job so gern, dass ich die negativen Sachen immer so schnell verdränge und immer wieder mich auf die neuen Sachen und auf das Wesentliche eigentlich konzentriere. Aber klar,
beziehungsweise negative Erinnerungen, die dich auch positiv geprägt haben und aus denen du vielleicht gelernt hast.
Du, ich meine, es ist nicht jeder Mensch nett, den du kennenlernst. Es ist auch nicht jeder DJ, den du buchst, der Richtige dann im Nachhinein gewesen. Also es waren auch ein, zwei wirkliche Fehltritte, sag ich mal, von Leuten da, wo ich gesagt habe, okay, die werde ich wahrscheinlich nie wieder buchen, ja, weil es einfach völlig daneben war, weil sie einfach auch nicht verstanden haben, mit welchen offenen Armen die Fabrik einfach sie empfangen hat. Solche Sachen machen mich schon traurig, muss ich ehrlich sagen, wenn wir wirklich mit bestem Gewissen auf die Leute zugehen. Also bei uns geht es ja vom ersten Schritt an, vom ersten Anruf oder E-Mail mit der Agentur oder mit dem Künstler direkt, ist es auf so eine wirklich freundschaftlichen, herzlichen, professionellen Art und Weise, Gagebezahlung und so weiter und so fort. Also es ist bei uns wirklich, da lege ich so großen Wert, also Zahlungsmoral und solche Geschichten.
Ist auch
also,
richtig
das
so,
ist für uns einfach das A und O, ja. Und aus meiner Sicht, wenn du irgendwo professionell oder mit gewissen überregionalen Größen, aber das gibt es ja gar nicht anders. Also das ist ja Standard eigentlich schon, ja. Und wenn ich dann weiß, dass ich da meine Hausaufgaben oder wir unsere Hausaufgaben so weit machen und dann irgendwie negativ wir da negative Erfahrungen machen müssen, dann ärgert mich sowas schon, und das war natürlich schon auch ein paar Mal. Ne? Also, aber das gehört natürlich auch dazu, das muss man auch sagen. Es ist nicht alles Friede, Feuer, Eierkuchen, das geht auch mal zur Sache. Es muss auch mal ein lautes Wort fallen, das gehört auch dazu. Mir sind sowieso die Menschen, die auch mal mir etwas ins Gesicht sagen. Ja, da bin ich einfach auch keine 20 mehr, dass ich irgendwie rummachen muss, sondern offen und ehrliches Gespräch ist tausendmal mehr wert, wie irgendwie so durchmogeln und so. Also ich mag das nicht, irgendwas in Watte zu packen und so weiter. Ja, das bin einfach nicht ich. Ja. Ja. Klare Ansagen, damit kann man umgehen, ja. Ich lobe auch unheimlich gern, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Personal, also das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man auch Leute lobt und belohnt. Also mein Team ist mir zum Beispiel unheimlich wichtig. Also ohne die wären wir nicht im Ansatz da, wo wir sind. Also da ist jeder Einzelne, und ich hole mir auch echt Tipps aus dem Team heraus. Ja, und da ist jeder Runner wichtig und da ist jeder, also alle zusammen. Ja, das ist das, was auch die Fabrik ausmacht und was mich auch macht. Also ohne mein Team, was sind wir schon? Ja, ich kann natürlich eine gewisse Richtung vorgeben. Ich habe auch eine ganz klare Vorstellung und eine Philosophie, aber ohne die können wir da gar nichts auf die Beine stellen. Ja. Und Arbeit mit dem Team gemeinsam ist auch sehr spannend. Ne? Also unser Stadtfest, dieses Burgerfest am Ehrenhof letztes Jahr, 3 Tage, ohne dieses fantastische Team wäre das niemals zustande gekommen. Ne?
Ja, das ist, im Endeffekt ist ja die Fabrik und dein Team sowas wie eine weitere Familie. Und wenn man dich kennt, weiß man, wie du mit deinem Team und mit der Familie so gesagt umgehst, und das ist generell immer positiv. Und wie du auch sagst, klar, ein klares Wort, Kritik äußern, konstruktive Kritik äußern ist wichtig. Ihr hättet ja eigentlich mit der Fabrik dieses Jahr 5-jähriges Jubiläum gefeiert, ganz groß und ganz offiziell. Leider ist natürlich Corona dazwischen gekommen. Wie nutzt du jetzt aktuell die Zeit, oder wie nutzt die Fabrik die Zeit? Also es sind jetzt, glaube ich, 100 Tage, die geschlossen sind. Exakt. Ja, genau. Und du warst ja mit einer der Ersten, der freiwillig sogar gesagt hat, wir machen jetzt zu, es kommt was auf uns zu, wir machen zu. Und wie nutzt du jetzt aktuell diese Situation?
Ja, am 12. März, lieber Patrick, haben wir dann entschieden, dass wir freiwillig schließen und unsere Mitarbeiter, Gäste und Künstler und alles, was dazugehört, auch schützen. Und es ist halt eine absolut surreale Zeit. Das muss man einfach mal sagen. Wer hätte das gedacht, dass sowas mal kommt? Und so, also ich habe ja gedacht, okay, es wird mal 4 Wochen, 6, 8 Wochen dauern, irgendwie so. Aber mittlerweile muss man sagen, es ist ja ungewiss einfach, wie lange das noch dauern wird. Aber auch da muss ich sagen, muss man halt einfach sehr positiv an die Sache rangehen. Wir haben natürlich logischerweise erstmal alles, was wahrscheinlich jeder gemacht hat, erstmal sich versucht, mit der Situation auseinanderzusetzen, erstmal die gewissen Schritte einzuleiten, die wichtig sind. Und dann erstmal auch natürlich alles, was vom Gesetzgeber verlangt wurde, zu Hause zu bleiben und so weiter. Das haben wir alles gemacht. Aber natürlich auch in dieser Zeit versucht, irgendwie kreativ zu bleiben, auch im Laden nochmal sauber zu machen, Sachen, die liegen geblieben sind. Gut, das ist jetzt alles schon gemacht. Ja, wir haben noch ein paar Umbearbeiten gemacht und haben vielleicht noch ein paar Sachen diesbezüglich zu tun und werden wir auch machen. Aber viel mehr kannst du eigentlich nicht machen. Für mich war es aber auch wichtig, in dieser Zeit positiv zu bleiben. Ich wollte nicht mit der Fabrik irgendwie auf jeden Zug aufspringen, was es da alles für Sachen gibt, die man draußen von Crown-Farm-Ding und was weiß ich, was es alles Mögliche gibt. Ich wollte einfach auch mal Luft, mal kurz mal diese Entschleunigungsphase mal hernehmen, einfach mal zu überlegen, was man macht. Wir haben den ersten Stream bei uns gemacht, wo noch, glaube ich, noch keiner so richtig dran gedacht hat. Das war ganz cool, das kam ganz gut an. Wir haben Fabrik Masken machen lassen, was absolut just in time war und die wir irgendwie deutschlandweit verteilt haben, die natürlich auch finanziell was gekostet haben, aber natürlich auch ihren, ja, den Teil beigetragen haben, dass wir auch immer wieder irgendwie auf dem Bildschirm sind bei Leuten, präsent waren. Jetzt haben wir noch ein, zwei andere Geschichten. Dann haben wir in dieser Phase diese Geschichte mit Fabrik hautnah, dass wir auch trotzdem, dass wir zuhaben, unseren Residents einfach eine Bühne bieten, ja, mit so gut aufgezogenen Steckbrief haben wir da unsere Residents einen ganzen Tag in unsere Story halt geschenkt, war ganz witzig, kam auch sehr gut an. Jetzt haben wir noch zwei, drei andere Geschichten im Petto. Also immer so halt, nicht überfordern die Leute, aber immer wieder sagen, hallo, hier sind wir, das ist so ein Stück, woran wir arbeiten, aber natürlich auch die Zeit danach, weil die wird kommen und darauf freue ich mich auch am meisten. Bin natürlich davon überzeugt, wie glaube ich viele andere, dass unsere Branche als letztes am Start sein wird. Aber dann glaube ich, dass es sehr schnell nach oben gehen wird. Hoffe ich. Aber das glaube ich dann, dass die Leute wirklich auch wieder froh sind, wenn sie dann auch mal wieder feiern können und so weiter. Es fehlt was. Ja, und es gibt ja so einen tollen Spruch. Wir geben dir eigentlich das Leben die Leichtigkeit und hoffen eigentlich nur, dass wir nicht vergessen werden. Ne? Also dass wir nicht aufgegeben werden. Und das sind so ein bisschen die Sachen. Also da, privat gesehen habe ich sehr viel für mich entdeckt. Ich habe im Rauchen aufgehört.
Sehr gut.
Auch schon genau 100 Tage, also seitdem wir zugemacht haben.
Was ein Zufall, ja.
Die meisten haben wahrscheinlich Rauchen angefangen seitdem. Ich habe aufgehört, wobei ich nie der krasse, schlimme Raucher war, aber ich habe schon geraucht. Und habe natürlich wahnsinnig viel Zeit mit meiner Freundin jetzt verbracht, die auch ganz, ganz toll ist, die Zeit. Und wir waren schon ein Team und jetzt sind wir eigentlich ein viel besseres Team geworden. Und unser Hund, den wir jetzt eigentlich sehr frisch haben, seit letztes Jahr Dezember, die war natürlich, die Bonnie war die ersten zwei Wochen völlig verwirrt, dass ich ihn jeden Tag da bin.
Glaube ich, ja.
Ja, Gartenarbeit habe ich für mich entdeckt. Das Kochen, jetzt nicht mehr nur essen gehen, sondern auch wirklich selber essen, kochen, gemeinsam natürlich mit der Freundin. Also schon auch sehr viel positiv. Viel Sport habe ich schon immer gemacht, aber jetzt noch mehr eigentlich. Also ja, es ist natürlich nicht rosig gerade. Wir haben 0,0 Einnahmen. Ja. Wir können nicht das machen, was wir lieben, was uns ausmacht, was unsere Leidenschaft ist. Aber ich versuche positiv zu bleiben. Das habe ich mein ganzes Leben schon. Ja. Wie gesagt, aus dem Iran geflüchtet und hier alles erarbeiten müssen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch diese Phase überleben werden. Und dann
mit Sicherheit
zurückschauen und sagen, Mensch, das haben wir irgendwie auch gemeistert. Ja. Das ist ja auch was. Ne? Wer weiß, vielleicht hätten wir auch gar nicht so ein Gespräch geführt, wenn diese Zeit nicht wäre. Ne?
Kann gut möglich sein. Vielleicht wärst du ja gar nicht mehr erreichbar dann, weil du so viel zu tun hast.
Das kann auch sein.
Naja, aber wenn alles wieder zur Normalität gewechselt ist und die Fabrik auf hat, alle anderen Diskotheken aufhaben, gibt es da irgendwelche Wünsche, wie du dir zukünftig die Szene vorstellst oder die Branche generell?
Sehr gute Frage, Patrick. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wahnsinnig gerne ein Stück von dieser Solidarität, die wirklich am Anfang der Corona-Zeit spürbar war. Also es hat ja wirklich vor Solidarität alles gesprüht. Und das würde ich mir unheimlich viel wünschen. Weniger Konkurrenzkampf, mehr wir. Das würde ich mir wahnsinnig gern wünschen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück, ja, ein bisschen gemeinsam, weißt du, und nicht gegeneinander. Das hat mich in dieser Szene zeitlang wirklich sehr gestört. Weißt du, wenn der andere den anderen die Butter nicht auf dem, die Butter auf dem Brot nicht gönnt. Und ja, ich befürchte, es wird nicht viel davon übrig bleiben, aber wenn ein Stück davon übrig bleibt, wäre ich schon sehr, sehr glücklich. Ich würde meinen Teil dazu beitragen, definitiv.
Sehr gut. Also es geht wahrscheinlich sehr vielen so, die jetzt beispielsweise vor dir auch im Interview waren, die wünschen sich auch auf jeden Fall mehr dieses Zusammenhalten, mehr Zusammenarbeiten, weniger gegeneinander gehen. Und es kann ja auch funktionieren, keine Frage. Und diese Solidarität, wie du gemeint hast am Anfang von Corona, soll am besten noch ein bisschen anhalten, auch nach Corona, dass wir dann dementsprechend Hand in Hand gemeinsam, ja, so gesagt, einen Neustart versuchen.
Ja, egal wie man es nennt, es wird vieles das erste Mal dann wieder sein. Das ist ja auch sehr, sehr spannend. Also ich freue mich auch wirklich auf diese Zeit. Und es ist ja auch Fakt, es wird irgendwann einen Tag auch danach geben. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass sehr, sehr viele noch da sind. Das ist ja auch immer nicht selbstverständlich in der heutigen Wirtschaftslage. Und kämpfen, das ist vielleicht auch so ein Motto. Einfach
auf jeden Fall. Denn
die Welt braucht uns, das Nachtleben.
Das auf jeden Fall. Das merken wahrscheinlich die Leute die letzten Wochen. Auf jeden Fall. Ja. Nee, perfekt. Dann danke ich dir schon mal, dass du uns so viele Insights gegeben hast, auch für die witzigen Stories und natürlich für deine Zeit, dass wir das Interview führen. Danke dir, Amat.
Sehr, sehr gern.
Und ich werde auf jeden
Fall. Ich wollte auch noch sagen, finde ich ganz toll, dass du überhaupt in diesen Schritt gegangen bist und auch die Leute, auf die Leute zugehst. Und wirklich so viele tolle Gesprächspartner auch schon hattest. Also bleib da dran, das ist ein tolles Format und dir auch alles Gute damit.
Danke sehr.
Sehr gerne.
Gut, und wenn du da draußen Clubgeflüster toll findest, kannst du gerne ein Abo da lassen und denk dann, wenn du Lust hast und eine witzige Party-Story hast oder jemanden kennst, der eine Party-Story hat, kannst du mir gerne eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com schicken oder direkt per Instagram an @clubgeflüsterpodcast. Wenn es genug Einsendungen gibt, dann wird es auch eine Hörerfolge geben. Dir viel Spaß noch mit den anderen Folgen. Danke dir, Amat.
Sehr gerne.
Wir hören uns sicherlich bald wieder. Dein Clubgeflüster.